Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 195. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode führt mich ein weiteres Mal in die sanfte Hügellandschaft Rheinhessens. In der kleinen Weinbaugemeinde Alzheim bin ich mit Elisabeth Muth verabredet, die dort seit 2018 das elterliche Weingut, den Rappenhof, führt. Ursprünglich studiert Elisabeth Architektur an der Technischen Universität Darmstadt, später in Zürich, und arbeitet anschließend als Architektin in München. Sie kehrt nicht zuletzt deshalb in den Familienbetrieb zurück, weil ihr Bruder nach einem tödlichen Verkehrsunfall das Erbe nicht mehr antreten kann. Logisch, dass ich im Interview von ihr wissen will, welche Erfahrungen und Einsichten sie aus ihrem Leben als Architektin in den Weingutsalltag hat mitnehmen können und an welch anderen Punkten die Uhren im Weinbusiness dann doch ganz anders ticken als in ihrem früheren Leben. Wie erfrischend erweist sich der Blick von außen, ungeschminkt und fernab aller internen Scheuklappen, und wie schnell gelingt es ihr, in der Familie, im Kollegenkreis und von Mitarbeitern und Angestellten als neue, fachfremde Chefin des Weinguts akzeptiert zu werden. Im Interview erfahrt ihr nicht nur, was Elisabeth binnen weniger Jahre alles in Bewegung und damit den Rappenhof auf einen neuen Kurs gebracht hat, sondern auch, weshalb sie in ihrer neuen, alten Welt tatsächlich ihr Glück gefunden hat. So, nun aber, Bühne frei für die Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Elisabeth Muth vom Rappenhof in Alzheim. Los geht's. So, liebe Elisabeth, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute hier bei Genuss im Bus zu Gast bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
Elisabeth, du bist ja in Alzheim zu Hause, in Alzheim. Wo ist das genau? In welchem Teil der Welt?
Alzheim ist im östlichen Teil Rheinhessens, an der Rheinebene sozusagen, und da ein bisschen im Süden. Also wir sind quasi dort, wo der Rhein sich so einen Tick wegdreht, von Rheinhessen sozusagen, das Alzheim zu Hause, oder? Wir sind hier in Alzheim da zu Hause.
Okay, dann das heißt, der bekannte Rote Hang auf der einen Seite und unten diese Region um Westhofen, Flörsheim, Dalsheim, ist nach in beide Richtungen nicht besonders weit, ne?
Ja, genau. Also bis nach Nierstein haben wir etwa 15 Kilometer Differenz, und das sind auch unsere nördlichsten Weinberge, unsere nördlichsten Lagen. Und ja, wir gehören quasi noch zum Gebiet Nierstein in Rheinhessen hier.
Okay. Und du vertrittst ja den Rappenhof, richtig?
Ja, ganz genau.
Wer ist das?
Der Rappenhof ist ein Familienbetrieb, gegründet 1604. Und es gibt's also schon seit über 400 Jahren. Und zwar genau an dieser Stelle, also in Alzheim. Wir haben teilweise, ist es so, dass die Familiengeschichte abbricht. Also wir können es eben bis 1604 zurückverfolgen, und alles, was davor ist, ist leider zerstört worden in Kriegen, Bränden und so weiter. Aber zumindest bis dahin wissen wir, also ab da gab es auf jeden Fall Wein, vielleicht sogar schon früher. Mhm. Und ja, wir sind seither, war das Weingut immer in der Familie, immer von der Familie geführt, und ich bin heute die 13. Generation im Weingut Rappenhof.
Oh ja, das ist eine Geschichte. Also so eine lange Zeit kann nicht jedes Weingut zurückblicken.
Ja, das stimmt.
Und was ist dein Aufgaben- und Verantwortungsbereich?
Also ich kam ja hier in unser Weingut als Quereinsteiger im Grunde. Ich bin natürlich hier aufgewachsen, und bei uns ist es auch so, dass das Wohnhaus inmitten des Geschehens ist, also quasi mitten im Weingut bin ich groß geworden. Meine Eltern sind beide im Weingut. Meine ganze Familie hat hier immer schon gearbeitet, und natürlich hat man schon vieles als Kind auch mitbekommen. Aber ich habe erstmal einen kleinen Umweg genommen sozusagen, bin dann erst später ins Weingut eingestiegen. 2018 war das.
Aber heute die Chefin, ne?
Heute bin ich die Chefin, ja. So schnell kann es dann gehen.
Ja.
ja, und es ist immer schwer zu sagen, weil irgendwie in so einem Familienbetrieb macht man von allem ein bisschen was. Also natürlich hat man Schwerpunkte, aber also ich würde jetzt keinen Bereich kategorisch ausschließen können, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch überall so ein bisschen die Strippen in der Hand hat. Gerade in so einem großen Betrieb wie bei uns ist es wichtig, dass man überall einfach weiß, was passiert und auch zumindest, wenn man schon die Verantwortung trägt, dann muss man auch Entscheidungen treffen dürfen, sage ich mal.
Ja, das ist völlig richtig, was du sagst. Gute Führungskräfte zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie in allen Bereichen sozusagen sich sehr gut auskennen, auch wenn nicht in allen Bereichen sozusagen top wie die Spezialisten. Aber das es sind Universalisten. Und nur dann, glaube ich, gelingt auch so eine Führung eines Weingutes richtig und verantwortungsvoll.
Würde ich unterschreiben.
Elisabeth, lass mich dir mal ein paar Bälle zuwerfen und du antwortest nicht in einem Roman. Mhm. Tradition.
Ist wichtig, aber nicht alles.
VDP.
Ist eine tolle Bestätigung für Qualität und Herkunft.
Und ihr seid dabei?
Wir sind dabei, ja. Seit Anfang der 70er Jahre sogar schon.
Architektur?
Ist eine Mischung aus Kreativität, Logik und Technik.
Natur?
Natur ist der Grundstein für alles.
Familie
ist das Wichtigste.
Hunde
sind eine unglaublich große Bereicherung.
Fein. Jetzt nochmal zu deinem Einstieg. Du hast vorhin gesagt, du hast einen Umweg gemacht. Du bist 2018 in das Weingut eingestiegen, hast gesagt, jetzt die 13. Generation, seit Anfang der 70er Jahre im VDP. Ja. Bei meinem Besuch hast du mir auch erzählt, dass dein Papa Jurist und dein Opa Ökonom, glaube ich, Volkswirt Betriebswirt gewesen ist, dass du da sozusagen auch nochmal eine Schleife genommen hast, bevor du im Weingut dann angeheuert hast, Verantwortung übernommen hast, klingt fast irgendwie logisch und im Sinne auch deiner Vorfahren. Oder wie kam es dazu?
Ja, also ich glaube, man kann natürlich seinem Kind nicht das verbieten, was man selbst gemacht hat, sage ich mal. Das heißt also, dadurch, dass mein Vater, wie du ja eben schon richtig gesagt hast, Jurist ist und auch eher später dann ins Weingut einstieg, konnte der im Grunde gar nicht wirklich was dagegen haben, dass ich gesagt habe, ich möchte erstmal was anderes machen. Im Gegenteil, muss ich sogar sagen. Meine Eltern haben das ganz stark gefördert und vielleicht sogar ein bisschen gefordert, würde ich sagen, dass man erstmal ein bisschen auf eigenen Beinen steht, einfach mal schaut, was einen interessiert und was man machen möchte. Und natürlich immer mit der Option, zurückkommen zu können, aber niemals, also zumindest in meinem Fall war es nie so, dass da eine Erwartung da war. Also es war immer so, dass meine Eltern eigentlich zu 100% das unterstützt haben, was ich machen wollte. Und in meinem Fall war das tatsächlich dann die Architektur.
Okay, du hast dich auf den Weg gemacht, Architektin zu werden. Wie sah dieser Weg dann aus?
Ich habe angefangen zu studieren in Darmstadt und war dann für ein Jahr in Zürich, habe dann meinen Abschluss in Darmstadt gemacht an der TU und bin dann nach München gegangen zum Arbeiten. Für mich war, glaube ich, auch ein bisschen der Gedanke, ein bisschen schwierig, hier in Alzheim mein Leben zu verbringen. Also ich konnte mir damals nach dem Abi mit 19 einfach nicht vorstellen, für immer hier zu sein. Ich wollte unbedingt raus. Es hat mich dieses, das Landleben war einfach etwas, was mich in der Zeit in meinem Leben extrem eingeschränkt hat. Also ich hatte wirklich ganz starke Bedürfnisse, rauszukommen, was anderes zu sehen, woanders zu leben, die Stadt zu erleben und einfach eigene Entscheidungen treffen zu können.
Und wie ist es dir dann in dieser Welt ergangen?
Also mir ist es dort eigentlich ziemlich gut ergangen, muss ich sagen. Ich hatte tolle Professoren an der Uni, die mich sehr gefördert haben und auch darin bestärkt haben, dass das für mich eine gute und richtige Entscheidung war. Und ich glaube, die hätten mich auch weiterhin unterstützt auf meinem Weg oder haben mich auch unterstützt auf meinem Weg. Aber es gab eben in der Zwischenzeit, also ich war noch im Studium, als wir in der Familie einen relativ schlimmen Schicksalsschlag erleben mussten. Und zwar ist mein Bruder verstorben bei einem Verkehrsunfall. Und in dem Moment war natürlich alles anders. Auf einmal war ich nur noch alleine und hatte keinen Bruder mehr und war die Einzige, die dieses Weingut zumindest von diesem Familienstrang her hätte weiterführen können. Und das hat natürlich auch viel in mir ausgelöst, gerade in Bezug auf Verbindung zu meiner Familie, zu meiner Herkunft und zu unserem Weingut. Und hat letztlich auch, also ich habe gar nicht lange überlegen müssen. Also für mich war eigentlich von dem Moment an klar, dass ich dieses Weingut weitermachen möchte und dass ich wieder zurückgehen werde. Mhm. Ich war allerdings mitten im Studium und ich war schon immer jemand, der die Sachen, die er begonnen hat, fertig machen wollte und auch gut fertig machen wollte. Und so war klar, dass ich erst das Studium beenden werde. Und ich wollte auch nicht nur Master of Science Architecture sein, sondern Architektin, was bedeutet hat, dass ich einfach noch ein bisschen was dranhängen musste in Bezug auf die Ausbildung. Und ja, so kam das eins zum anderen und auf einmal war 2018 und bis dahin hat sich eben dieser ganze Prozess mit der Architektur gezogen.
Also du wolltest die Anerkennung der Kammer, ne? Wolltest du bekommen?
Genau, richtig. Ich wollte in die Architektenkammer. Das ist im Grunde die Voraussetzung dafür, dass man auch Architekt oder Architektin ist und eben nicht nur Absolvent von der Uni.
Ja, also das heißt, du hast in deinem Herzen oder in deinem Innersten die Idee schon längst festgezurrt gehabt, irgendwann und gar nicht in so ferner Zukunft wieder zurückzugehen und da im Weingut eine entscheidende Rolle zu spielen. Hast du denn deine Familie eingeweiht?
Also wir haben dann tatsächlich nie drüber gesprochen. Ich habe auch mit meinen Freunden gar nicht so arg viel drüber gesprochen. Das war ein bisschen es war eigentlich was ich mit mir selbst vereinbart habe oder mit mir selbst ausgemacht habe. Einfach auch, um wirklich sicher zu gehen, dass das richtig ist, was ich da mache. Und als ich dann fertig war als ich dann in der Kammer war, in der Architektenkammer, das war eben im Frühjahr 2018, habe ich meine Eltern eingeweiht, beziehungsweise das stimmt nicht ganz, es war kurz vor Weihnachten, also kurz davor. und wir haben um die Weihnachtszeit, erinnere ich mich, da haben wir zusammengesessen zu dritt und haben darüber gesprochen. Und ich habe meinen Eltern eben gesagt, dass ich gerne nach Hause kommen möchte, dass ich in das Weingut einsteigen möchte. Und München, ich habe damals in München gearbeitet und gelebt, ja, München und der Architektur den Rücken zudrehen möchte.
Und waren Sie begeistert oder entsetzt?
Ich würde sagen, eine Mischung aus beidem. Also natürlich waren sie froh, vor allem, dass ich eben wieder ein bisschen näher zu Hause bin und wir künftig zusammen sehr viel Zeit verbringen würden und zusammen arbeiten könnten. Aber sie hatten natürlich auch Bedenken. Also ich glaube, sie haben schon Angst davor gehabt, dass ich nicht ganz weiß, worauf ich mich einlasse. Dass ich vielleicht dem auch nicht gewachsen bin, was hier auf mich zukommt.
Dass du unglücklich wirst.
Ja, natürlich, dass ich unglücklich werde, dass ich eben von München nach Alzheim ist natürlich auch jetzt schon eine gewisse Entscheidung, die man da auch in Bezug auf sein Privatleben trifft, dass ich da vielleicht irgendwas bereue am Ende. Und natürlich auch als Quereinsteigerin vielleicht da einfach auch Probleme bekommen könnte. Also das haben sie nie so offen ausgesprochen, aber ich kenne ja meine Eltern gut genug, als dass ich das auch einschätzen kann. Und ich glaube, dass das die Sorgen und Ängste waren, die sie hatten.
Und das heißt, du konntest damals auch die Bedenken deiner Eltern verstehen?
Ich konnte es total gut nachvollziehen und wir haben dann uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt mal ein Jahr versuchen zusammen und dann, dass wir dann nochmal sprechen. Und dann eine finale Entscheidung treffen. Also ich hätte das nicht gebraucht, das Jahr. Für mich war das klar, weil wenn ich was entschieden habe, dann war das meistens doch immer was mit, was Hand und Fuß hatte. Also ich habe selten Entscheidungen im Nachhinein bereut, gerade solche gravierenden Entscheidungen. Deswegen hätte ich das nicht gebraucht, dieses Probejahr. Aber ich glaube, meinen Eltern hat es gut getan, das einfach zu haben.
Das heißt, du hast bei den ganz großen, bei den wichtigen Entscheidungen im Leben ein gutes Bauchgefühl.
Ich hoffe, ja. Bislang zumindest war das so.
Denk mal zurück, was waren die entscheidenden Motive oder deine Motivation, München den Rücken zu kehren und zu sagen, ich gehe jetzt zurück und werde da die Chefin des Weinguts?
Also es war natürlich ein ganz, ganz großer Teil ist natürlich eben die Tatsache gewesen, dass mein Bruder es eben nicht mehr machen konnte, sondern es nur noch, also wenn ich wollte, dass das Weingut weitergeht, dann war klar, ich muss es machen. Aber ich muss sagen, das ist auch nicht alles. Also das war nicht der einzige Grund. Also ich habe schon sehr viel Spaß an meinem Job gehabt als Architektin, aber dieses Herz für den Weinbau, für unsere Weinberge, für die Natur und dieses Arbeiten, ein bisschen mehr Arbeiten mit der Hand und praktisch, das hat mir schon, das war schon wichtig. Also das war etwas, was mir auch ein bisschen gefehlt hat. Also Architektur ist ja zwar ein kreativer Job, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel reine Computerarbeit. Und zumindest jetzt war das so in meinem Fall oder in der Position, die ich hatte. Und das hat mich schon, also mir hat einfach so ein bisschen der Ausgleich zu der Natur gefehlt. Man holt sich das natürlich dann über Freizeitaktivitäten, ja. Das ist klar, ja. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber ich wollte das eigentlich mehr in meinem Alltag haben. Also ich war auch schon immer jemand gewesen, der gerne draußen war, der viel Zeit draußen im Wald, in den Weinbergen, in den Feldern, mit den Hunden verbracht hat. Und das hat mir gefehlt. Und natürlich, ich bin mit Wein aufgewachsen. Das war bei uns ein allgegenwärtiges Thema. Immer, bei jedem Essen, bei jeder Freizeitaktivität. Also es war eigentlich immer da. Und das hat natürlich einen Einfluss auf mich gehabt und hat mich wahrscheinlich sogar unterbewusst mehr, als man das vielleicht manchmal so weiß oder denkt, hat mich geprägt, das stark geprägt.
Ja, ja.
Und dann war klar, dass das eigentlich die einzige logische Konsequenz für mich sein kann, dass ich wieder nach Hause komme.
Also du hast schon auch geahnt, es ist eine sehr spannende, vielseitige Herausforderung und hast da sehr viel auch Positives dieser Perspektive abgewinnen können. Du hast mir bei meinem Besuch bei dir gesagt, du hast dann erstmal, du hast es eben ja auch schon angedeutet, mal so eine Beobachtungsphase, so ein Probejahr oder wie man es auch immer nennt, eingelegt und hast dir die Dinge mal so ein bisschen auch aus der Distanz angeguckt, ohne schon gleich in medias res zu gehen. Da hast du ja bestimmte Beobachtungen gemacht, bis zu bestimmten Einschätzungen gekommen. Da will ich mal ein bisschen bohren. Welche Werte und welche Grundüberzeugungen sind dir da im elterlichen Betrieb begegnet, aber vielleicht auch in der Weinszene insgesamt?
Ja, genau. Also ich habe angefangen im Sommer 2018 und das war natürlich kurz vor der Ernte. Oder ja, wir sind im 2018 schon relativ früh in die Ernte gestartet. Es war ja so ein sehr heißes Jahr mit sehr, sehr reifem Lesegut. Und dann sind wir natürlich ein bisschen früher gestartet, schon Ende August. Das heißt, also das war direkt schon mal ein ziemlich krasser Einstieg für mich. Im Nachhinein muss ich sagen, war das eigentlich ein sehr leichtes Jahr, wenn ich jetzt vergleiche mit anderen Jahren, die mich seitdem so ein bisschen begleitet haben oder bei denen ich jetzt Verantwortung hatte. Ich habe mir das natürlich angeschaut, auch deshalb, weil ich kam ja hier in eine bestehende Struktur rein, die so eigentlich funktioniert hat. Also wir hatten im Grunde ja keine Stelle, die unbesetzt war. Ich wollte ein bisschen auch die Leute erstmal so weitermachen lassen, wie es die ganze Zeit war und da auch gar nicht als Störfaktor erstmal da sein, weil ich natürlich auch erstmal verstehen musste, wie denn die Prozesse sind, insgesamt, wie denn die Prozesse in unserem Weingut sind, wie das Miteinander funktioniert, wer welche Aufgaben hat und dann vielleicht auch schauen, was können denn eigentlich meine Aufgaben sein am Ende. Das war sehr lehrreich dieses Jahr, aber ich habe für mich relativ schnell erkannt, dass das natürlich die Produkte, die daraus entstanden sind und die Art und Weise, wie das Wein, wie die Weine produziert waren, war natürlich etwas, was aus der alten Konstellation von Weingut Rappenhof oder dem alten Konzept von Weingut Rappenhof kam. Und ich habe mich noch nicht komplett darin wiedergefunden. Das heißt also, es war klar, dass ich eigentlich schon etwas verändern möchte, um mich selbst ein bisschen mehr damit zu identifizieren. Und ich will nicht unbedingt sagen, dass die Dinge schlecht waren, aber sie waren halt einfach, es war halt eine andere Herangehensweise, als ich das vielleicht gemacht hätte.
Mhm. Werd mal konkreter, Elisabeth, welche Werte hast du denn beobachtet, die deine Eltern oder auch die Mitarbeiter so tagtäglich geleitet haben?
Naja, was bei uns natürlich ein großes Thema ist und das spiegelt ja auch die Idee des VDP wider und das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir auch schon so lange mit dabei sein dürfen, ist natürlich die Idee der Herkunft, also die Herkunft unserer Weine im Glas schmeckbar zu machen. Und das ist etwas, was ich 1:1 so übernommen habe und auch weiterhin wichtig oder hochhalte, dass einfach die Herkunft an erster Stelle stehen muss.
Wie sind die Menschen miteinander umgegangen? Was hast du da beobachtet?
Also wir haben schon einen sehr respektvollen Umgang hier im Team gehabt und sowohl im Team untereinander als auch zu meinen Eltern. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass es für mich vielleicht schwierig werden kann, als jemand, der als Quereinsteiger da reinkommt, den Leuten auf einmal Anweisungen geben zu wollen. Gerade wenn man dann einen gestandenen Winzer vor sich hat, der das schon Jahre und Jahrzehnte in Eigenverantwortung macht, muss man schon irgendwie gute Argumente haben, um dem dann zu sagen, dass man auf einmal Dinge verändern möchte. Und das war für mich die größte Challenge wahrscheinlich überhaupt, den Leuten klarzumachen, dass die Dinge, die ich denen jetzt da vorgebe, Hand und Fuß haben und uns auch langfristig weiterbringen werden.
Mhm. Was hattest du für eine Einschätzung oder welche Beobachtungen hast du gemacht bezüglich der Arbeitsabläufe, die da sicherlich ja auch irgendwie eingespielt waren? Wenn man ja von außen drauf guckt, merkt man ja manchmal auch Dinge, Redundanzen oder man merkt, es ist nicht so komplett sinnvoll, wie alles läuft, aber es läuft eben schon immer so. Was ist dir da aufgefallen?
Das ist auf jeden Fall so. Das ist sicher auch etwas, was in unabhängig vom Weinbau in allen Betrieben ein Thema ist, wenn man fängt an, mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen, wenn man in seinem eigenen Betrieb ist und man, glaube ich, versucht oder man nimmt einfach Fehlerquellen oder Einschränkungen nicht mehr so wahr und gerade Abläufe sind natürlich etwas, wo man extrem produktiv sein kann oder ganz, ganz viel Zeit verplempert und verschenkt und am Ende dann gar nicht die wichtigen Dinge erledigt bekommt. Und da habe ich schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Handlungsbedarf gesehen. Hat allerdings natürlich auch damit zu tun, dass hier einfach, also das muss man sagen, ich war ja 10 Jahre insgesamt weg und da hat schon ein bisschen, das war ein bisschen ein Loch, ja, also zwischen der Generation meiner Eltern und mir. Es hätte sicher gut getan, wenn da schon früher jemand da gewesen wäre. Aber für mich war das natürlich aus der persönlichen Sicht extrem wichtig, diese Zeit außerhalb des Weinbaus, die mich natürlich zu dem gemacht hat, was ich jetzt heute bin. Mhm. Und vielleicht kann ich auch nur deshalb unser Weingut in der Form jetzt führen, wie ich es tue, weil ich diese Zeit hatte. Das heißt also, es ist immer nicht so einfach zu sagen, was wäre richtig oder falsch gewesen.
Ja, ja, das muss man so akzeptieren, ohne es verändern zu können. Im Nachhinein, es hat zwei Seiten, ne?
Ja, so ist es, ja.
Chancen und auch Risiken gingen damit einher. Wie war denn damals dein Blick auf, schließt ja nahtlos an, auf die Kommunikation und den Außenauftritt? Also wie hat sich das Weingut in dieser Zeit, als du da kamst, 2018, in dieserlei Hinsicht dir geboten?
Also ich, als ich dann die Dinge, die ich verändern wollte, konkret benennen konnte und wir auch die einzelnen Schritte angegangen sind, hätte ich natürlich gerne gehabt, dass das alles ein bisschen schneller geht. Das ist ja klar, ne? Man ist dann irgendwie ungeduldig, wenn man so ein Ziel vor Augen hat und dann möchte man Dinge am liebsten sofort verändern. Aber das ist eben nicht, das geht einfach nicht. Das ist halt nicht gegeben und man muss dann erstmal so mit dem weiterfahren, wie es jetzt ist. Und vielleicht, ja, also mir war wichtig, dass wenn wir Sachen ändern, dann will ich alles ändern und will es komplett ändern und zwar so, dass es Hand und Fuß hat. Das heißt also, bei uns haben die Veränderungen, die ich bewirken wollte, erstmal eine gewisse Vorlaufzeit gebraucht und Vorbereitung und also mir war das immer wichtig, dass das mit Kopf und Verstand passiert und nicht aus einer reinen emotionalen Bauchentscheidung raus, sondern so, dass ich weiß, dass das langfristig zielführend ist und man hat dann halt schon eine gewisse Zeit einfach Dinge, ich sag mal, parallel laufen gehabt. Also einerseits ging der reguläre Betrieb in der Form weiter, wie er die ganze Zeit lief. Und dann habe ich im Hintergrund versucht, eben die Dinge anzuregen, die ich gerne anders machen möchte. Und ja, das muss halt dann nach und nach sich sozusagen dann ergeben.
Ich bin ja jetzt gerade noch in der Phase, wo du beobachtest, ne? Da befinde ich mich gerade gedanklich noch. Die Elisabeth kommt von München im Sommer 2018, die Ernte von super gesunden und reifen Trauben steht gerade vor der Tür. Und dann beobachtet sie mal ein Jahr lang mehr oder weniger so auch ein bisschen distanziert vielleicht, läuft einfach mit, guckt sich an und fällt dieses und jenes auf. Merkt zwar, dass du jetzt in deinen Antworten schon am Verändern bist, aber ich wollte noch mal darauf zurückkommen. Weil gerade diese Beobachtung, wenn man da sehr gut hinschaut in der Phase und hat vielleicht noch nicht die volle Verantwortung jetzt und muss gleich schon alles umsetzen und so weiter, das ist eine große Chance, die man da auch, glaube ich, hat, weil man dann die Dinge vielleicht genauer beobachtet, ohne direkt handeln zu müssen. Und deswegen dann nochmal auch auf den Punkt, wie war der Betrieb zu diesem Zeitpunkt deiner Wahrnehmung nach natürlich aufgestellt im Hinblick auf die Kommunikation nach draußen? Wie war der Außenauftritt organisiert, von den Etiketten angefangen bis hin zu anderen Auftritten in Social Media, bei Veranstaltungen, auf Messen? Und wie war vielleicht auch deine Wahrnehmung, wie der Betrieb von außen betrachtet wahrgenommen wird?
Also ich kam ja sowohl neu in unser Weingut als auch ein bisschen neu in die Branche. Das heißt, die Resonanz für unser Weingut, die kam auch erst mit der Zeit. Also wie das Weingut von außen wahrgenommen wird. Ich habe im Grunde ja diese 10 Jahre wenig mit der Branche zu tun gehabt und auch wenig Winzerfreunde gehabt, mit denen ich mich jetzt irgendwie in irgendeiner Form darüber hätte unterhalten können. Das heißt also, vieles wurde mir wirklich auch erst in diesem Jahr klar. Und all die Dinge, die du jetzt angesprochen hast, da hat es natürlich schon ein bisschen gefehlt, also an der Außenwahrnehmung. Also wenn du jetzt Social Media ansprichst, natürlich hatten wir damals noch überhaupt keine Social Media Präsenz zu dem Zeitpunkt, als ich kam. Wir hatten Etiketten, die wir schon seit den 90er Jahren hatten. Wir hatten in Deutschland fast gar keinen gar keinen Vertrieb, weil wir ganz stark auf den Exportmarkt fokussiert waren. Meine Eltern haben sich eben damals entschieden, als sie an der Reihe waren, sag ich mal, sich hauptsächlich mit dem Export zu beschäftigen. Und das haben sie sehr gut gemacht. Da sind wir heute auch relativ stabil. Und es hat natürlich aber dann einfach hier in Deutschland schon gewisse Lücken gegeben, weshalb wir gar nicht unbedingt so besonders bekannt waren, würde ich meinen, zu dem Zeitpunkt. Und das sind natürlich schon Dinge, die unabhängig von den Abläufen intern, also ich habe mich natürlich hauptsächlich auch mit den Abläufen intern, ob wie das im Keller läuft, wie es im Außenbetrieb läuft, damit viel beschäftigt. Aber klar, all diese Themen, die Wahrnehmung nach außen, die Kommunikation, die sind mir wahrscheinlich erst im zweiten Schritt aufgefallen, nämlich dann, wenn man eben auf einer Messe stand und auf einmal gar niemand das Weingut kannte und dann trotzdem also die Leute immer überrascht waren, dass wir schon so lange im VDP auch sind und der Name gar nicht unbedingt so ein großer Begriff war, weil es halt natürlich einfach andere Schwerpunkte gab in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen.
Wie ging es dir denn in dieser Anfangsphase beim Kontaktknüpfen in die Szene hinein? Also du hast gesagt VDP, da gibt's ja dann VDP-Veranstaltungen, du triffst auch VDP-Kollegen. In der Region Alzheim und Umgebung gibt's ja auch noch andere Winzer, Weinbaubetriebe. Wie erging's dir so beim Warmwerden mit denen?
Also da muss ich sagen, dass ich für meinen Teil sagen kann, dass ich mit extrem offenen Armen aufgenommen wurde, sowohl vor allem beim VDP, aber auch grundsätzlich in der Branche. Also auch wirklich so weit, dass die Leute mich mir Einblicke gewährt haben in den eigenen Betrieb, mich mitgenommen haben zu Küvettierung und also auch irgendwo teilweise interne Dinge mit mir durchgesprochen haben, die mir extrem weitergeholfen haben, zunächst mal zu reflektieren und dann natürlich auch um Dinge umzusetzen. Also das würde ich auf jeden Fall gerade für den VDP Rheinhessen, aber auch darüber hinaus. Also waren alle extrem offen und sehr sehr hilfsbereit. Und dann habe ich, wie das Schicksal manchmal so will, habe ich dann den Johannes kennengelernt, meinen Mann. Und das war auch 2018. Mitten in der Ernte eigentlich.
Ach so, früh.
Ja, also quasi unmittelbar, nachdem ich nach Alzheim gezogen bin. Und der hat in Geisenheim studiert und natürlich ist Teil der Branche gewesen oder immer noch. Und das hat natürlich dann auch wieder neue Kontakte ermöglicht. Oder dann über ihn habe ich andere Leute kennengelernt, die dann wiederum mir Möglichkeiten gegeben haben, irgendwie mal zuzuschauen oder irgendwo mal hinkommen zu können, weil ich hatte ja bis dahin eigentlich nur unseren Keller gesehen, nichts anderes. Das muss man halt auch also nochmal sagen. Ich habe im Grunde keinerlei Referenzen gehabt zu dem Zeitpunkt. Mhm.
Wenn du dich jetzt mal gedanklich am Ende dieses Beobachtungsjahres auf die Bettkante setzt und dann mal sagst, Mensch, Elisabeth, was sind die wichtigsten Dinge, die ich in den nächsten Jahren tatsächlich auch noch lernen muss, wo ich mich weiterentwickeln muss, sage ich mal, damit das auf lange Sicht gut geht? Ich will dir mal drei Dinge zuwerfen da. Das eine ist Wein verstehen oder Verkostungskompetenz entwickeln, um da auch eine gewisse Sicherheit zu haben bei den Ansagen, in welche Richtung es gehen soll. Zweitens, ja, kellertechnisch und weinbautechnisch, da mich auch nochmal vertiefen in die tatsächlichen Themen, die es da gibt und die auch die Mitarbeiter letztlich umtreiben, um da auch als Sparringspartner, als Gesprächspartner auf Augenhöhe mit denen unterwegs zu sein und natürlich dann auch eine andere Akzeptanz zu haben, wenn es mal auch um Direktiven, um Ansagen geht. Und das Dritte ist, wie will ich nach draußen hin das Weingut vertreten? Bin ich da gut aufgestellt, um diesem Weingut auch vielleicht etwas zu geben, was es bislang so noch nicht hat, nämlich ein ganz klares Erkennungsmerkmal, eine Identität, die dann auch sichtbar ist für alle, die es beobachten und die diesem Weingut begegnen.
Also was die Verkostungs- oder die sensorischen Fähigkeiten angeht, das war natürlich was, was man relativ einfach nebenher sich so ein bisschen aneignen kann. Das ist ja auch etwas, was sehr viel Spaß macht, wenn man gerade dann in einer netten Runde oder auch einfach nur in der Familie oder auch nur mit dem Johannes. Wir haben natürlich sehr viel Wein probiert und eben einerseits, um die Sinne dahingehend zu schärfen, und dann natürlich auch, um das eigene auf den Prüfstand zu stellen und zu vergleichen und vielleicht auch ein bisschen, um einen Weg zu finden, der für uns der richtige ist. Also für jeden ist es natürlich ein anderer. Jeder hat andere Böden, andere Gegebenheiten, andere Weinberge. Aber am Ende ist es doch zumindest, sind gewisse Dinge in der Form adaptierbar, zumindest was jetzt dann die Weinbereitung angeht oder die Technik im Keller. Und das ist dann schon der Sprung zum nächsten Punkt, dass man natürlich versteht, wenn man eine gewisse Stilistik haben möchte und einen gewissen Geschmack haben möchte im Glas, was muss ich denn dafür tun? Und da habe ich natürlich relativ schnell verstanden, dass eben vieles aus dem Weinberg kommen muss oder eigentlich ein Großteil aus dem Weinberg kommen muss und entsprechend dort versucht erstmal anzugreifen, sage ich mal, und da Veränderungen hervorzurufen. Also wir haben schon immer tolle Lagen gehabt und viele alte Reben, was eine tolle Qualität ist. Aber das ist auch nicht alles. Also das habe ich natürlich auch erstmal verstehen müssen, was es denn da braucht, um da wirklich das Beste rauszuholen. Und dann im Keller, welche Maßnahmen notwendig sind, Zeitpunkte, wie viel Schwefel, zu welchem Zeitpunkt, Maischestandzeiten und all diese Themen, das sind natürlich alles, also zumindest, also man will natürlich wenig eingreifen, aber gewisse Punkte machen es ja doch einem, also kann man ja eine gewisse Präzision dann schon erreichen und das habe ich schon relativ, ja, ich sag mal, also zumindest an Referenzen dann sehen können, was überhaupt möglich ist. Mhm. Und habe das natürlich versucht, auf verschiedene Arten bei uns zu adaptieren. Hat sich dann herausgestellt, dass die eine oder andere Variante für uns nicht sinnvoll ist und oder dass eine Holzfass vielleicht nicht sinnvoll ist oder vielleicht durch unsere Böden dann oder weil wir vielleicht andere Werte haben, andere Analysenwerte, andere Säuregehälter, andere pH-Werte, dass vielleicht gar nicht alles einfach so adaptierbar ist. Also gerade wenn man sich dann vielleicht mit einem Kollegen von der Mosel unterhalten hat und toll findet, was die machen, dann musste ich auch erstmal verstehen, dass das vielleicht bei uns alles doch gar nicht in der Form geht. Und dann habe ich natürlich schon gemerkt, dass mir da so ein bisschen das Grundwissen, was der eine oder andere dann in Geisenheim bekommen hat, erstmal gefehlt hat. Also ich glaube, das ist alles etwas, was man sich schon auch aneignen kann. Aber da war es dann schon so, dass ich mir selbst da die Zeit nicht geben wollte. Also ich hatte eigentlich keine Lust, jetzt erstmal 5 oder 6 oder 7 Testjahrgänge zu machen, sondern ich wollte schon das, was ich dann ändern möchte, schnell ändern und bald erreichen. Und es hat natürlich auch dazu gehört, das war für mich auch von Anfang an klar, dass ich für gewisse Bereiche mir ein gutes Team aufbauen muss, weil wir sind ein Weingut, was man nicht alleine stemmen kann von den Kapazitäten her. Und dann war klar, ich kann auch nicht alles machen, also auch zeitlich nicht, ja. Und dann muss man einfach auch irgendwie sich dann jemanden suchen, der einem in gewissen Punkten unterstützt.
Absolut. Ich glaube, das ist sogar das Allerentscheidendste. Gerade wenn man so ein großes Weingut hat, ihr habt über 50 Hektar. Du als, sagen wir mal, als Quereinsteigerin kommst mit sicherlich wertvollen Erfahrungen, die du auch gut umsetzen kannst oder verwerten kannst, auch in einem auch in so einem Weinbaubetrieb. Trotzdem lebt das Ganze, glaube ich, von dem Team auch, dass man um sich schart, dass man die richtigen Menschen an die richtigen Stelle bekommt. Und dann ist natürlich letztlich auch wieder viel Menschenführung, Empathie, aber auch Führungsqualität gefragt, um das alles so koordiniert zu bekommen und die Menschen auch zu begeistern für das Projekt, für das man steht, dass Schwung reinkommt.
Ja, also das ist, glaube ich, in unserem Fall wäre es anders nicht möglich. Also das ohne ein gutes Team, was dieselben Philosophie, dieselbe Philosophie teilt, das ist ganz wichtig, dass man an einem Strang zieht und die gleiche Idee hat und ein gleiches Ziel hat. Das ist entscheidend und ohne das wäre es nicht möglich. Das muss ich ganz klar sagen. Also auch als Familie könnten wir es alleine nicht stemmen. Jetzt gerade wir haben zwei Kinder, zwar sehr beides noch sehr kleine Kinder, und spätestens da in dem Moment war klar, dass ich einfach für gewisse Bereiche ausfallen werde. Also während der Schwangerschaft sowieso, aber natürlich auch jetzt später. Die Kinder haben Bedürfnisse und die stehen trotzdem bei allem. Also so sehr ich dieses Weingut meine absolute Leidenschaft ist, stehen natürlich unsere Kinder an erster Stelle. Und da muss man auch dann ein bisschen vernünftig einsehen, dass man dann für gewisse Bereiche einfach, dass andere Leute besser geeignet sind. Vielleicht eher so gesagt, weil es einfach teilweise zeitlich nicht geht, weil es auch körperlich manche Dinge mir schwerer fallen als jemand anderem. Und das war, glaube ich, für mich die schwerste Erkenntnis in den letzten Jahren, dass ich mir es unter den Fingernägeln gebrannt hat, Dinge machen zu wollen, aber ich halt einfach an anderer Stelle viel mehr gebraucht wurde. Und ich muss auch nicht jede Presse anschalten und auch nicht muss auch nicht bei jedem bei jeder Neuanlage mit dabei sein. Und also es gibt Leute, die können einfach die Dinge genauso gut wie ich, und ich muss dann auch lernen, dass ich meine zeitlichen Ressourcen einfach einteile. Ja.
Elisabeth, wie ist es bei dir? Es gibt ja verschiedene Zugänge. Das eine ist, es gibt Winzer, die kommen mehr von einem stilistischen Ideal und haben sehr präzise im Kopf, wie ihre Weine im Glas später performen sollen. Natürlich immer mit Rücksicht auf die Möglichkeiten, die man hat, nämlich die Klimazone, ne, die Lagen, die man hat, die Exposition, die Böden etc., Alter der Rebstöcke, auch die Rebsorte spielt eine Rolle. Aber diese Dinge natürlich immer im Hinterkopf, eine sehr klare Idee von Stilistik. Und andere sagen, die Stilistik ergibt sich einfach aus einer Idee vom Weinbau, die ich habe. Also ich habe eine super präzise Idee, wie ich im Weinberg arbeiten will, nämlich ökologisch. Ich will dies und jenes machen. Ich will regenerative Landwirtschaft machen oder ich will was ganz anderes machen. Ich weiß jedenfalls, wie ich meinen Boden und meine Reben behandeln will. Und was da nachher für Trauben rauskommt, das akzeptiere ich und habe da jetzt nicht unbedingt eine besondere Stilistik im Auge. Im Gegenteil, ich will einfach das machen, was der Weinberg mir gibt, und dann habe ich auch maximal später einen Terroirwein produziert. Woher kommst du?
Also ich würde ganz klar sagen, Letzteres ist für mich zutreffend, denn für mich steht absolut das, was aus dem Weinberg kommt, steht im Fokus. Und ich glaube auch, dass das eine das andere gar nicht ausschließt, denn eigentlich bedingt ja das, was aus dem Weinberg kommt, am Ende die Stilistik. Also natürlich kann man eine gewisse Präzision vielleicht reinbekommen, die man sicher auch durch die Art und Weise, wie man mit dem Produkt, mit den Trauben, mit dem Most, mit dem Jungwein umgeht. Aber ohne das, was im Weinberg ist, habe ich am Ende auch kann ich eigentlich auch den Stil nicht festmachen. Also ich glaube, das geht nur miteinander.
Ja, spielt letztlich ineinander, hast du völlig recht. Jetzt habt ihr ja verschiedene Lagen. Du hast vorhin angedeutet, das geht hoch bis nach Nierstein. Das sind ja schon ein paar Kilometer. Nierstein, das ist Roter Hang. Dann hast du mir bei meinem Besuch bei dir auch gesagt, ihr habt in Oppenheim Lagen auf Kalk-Merkel-Böden. Mhm. Und jetzt auch bei euch im Ort auf Lös-Lehm die ein oder andere Lage, sogar in Ecken, wo es keine Flurbereinigung gegeben hat, wo ihr also doch schon auf relativ alte Anlagen zurückgreifen könnt. Erklär uns doch mal die Unterschiede und Besonderheiten dieser Terroirs.
Ja, gern. Also wir haben, es ist alles richtig, was du sagst. Wir haben natürlich als Alzheimer Weingut unseren Löwenanteil hier in Alzheim. Denn das ist letztlich das, was sich in vielen Jahren und Jahrzehnten und Generationen angesammelt hat. Und wir haben hier tatsächlich keine Flurbereinigung gehabt in Alzheim, weshalb wir eben auch diese sehr alten Anlagen und teilweise sogar wurzelechten Anlagen haben. Und durch vielleicht auch ein bisschen einen Pioniergedanken meines Großvaters sind wir an die Oppenheimer und Niersteiner Lagen gekommen. Dort wurde Anfang der 80er Jahre ein Weingut aufgelöst und mein Großvater und mein Vater haben damals die Weinberge übernommen. Das wurde dann natürlich erstmal so ein bisschen auch kritisch beäugt, denn in den 80er Jahren ging es ja eigentlich eher um Masse und um möglichst wirtschaftliche Bearbeitungsmöglichkeiten. Das heißt also, wenn einer ein Weinberg mit 50 Kilometer Distanz zum Weingut kauft, dann bedeutet das natürlich erstmal mehr Aufwand. Dann waren das auch noch extreme Steillagen oder sind extreme Steillagen, die es viel, viel schwieriger zu bearbeiten waren als das Flachland hier um Alzheim rum oder um in Großteilen Rheinhessens. Und mein Vater und mein Großvater haben da aber trotzdem schon immer sehr viel Potenzial drin gesehen und eben diesen Terroir-Gedanken damals schon gehabt. Und wir hatten Glück, dass ein Teil davon sogar schon Riesling war. Riesling war auch damals schon unser Hauptaugenmerk. Und die anderen Weinberge waren dann Rebsorten, mit denen wir nicht allzu viel anfangen konnten. Die wurden dann gerodet und auch Riesling angelegt. Und ja, das ist schon eben Anfang der 80er Jahre gewesen. Da ging es ja in Rheinhessen wirklich um ganz andere Themen. Und da bin ich extrem dankbar für, dass man eben vielleicht dann doch schon ein bisschen weitergedacht hat und sich wirklich auf Terroir und auf Böden und auf Herkunft damals schon konzentriert hat. Oder zumindest das nicht ganz ausgeschlossen hat.
Elisabeth, würdest du sagen, dass die Lagen, die ihr in Nierstein habt, Roter Hang, dass die sich, sagen wir mal, auch qualitativ letztlich unterscheiden von euren Lagen in Alzheim?
Ich denke schon, dass das so ist, denn dort haben wir natürlich ganz andere Gegebenheiten. Der Boden ist viel karger, weniger fruchtbar, die Wasserhaltung ist eine andere. Letztlich gerade in den Steillagen geht es natürlich auch teilweise um Themen wie Erosion, beziehungsweise da ist einfach gar keine Möglichkeit, dass selbst wenn Wasser da ist, bleibt es nicht da. Das ist was wir hier im Flachland überhaupt nicht haben, das Thema. Dann ist es in Oppenheim und auch in Nierstein sind es sehr steinlastige Böden, die auch an sich schon weniger sowohl weniger Nährstoffe als auch weniger Wasser speichern können. Und entsprechend sind natürlich die Reben viel weniger wüchsig, als wir die hier haben. Das heißt also, alles, was wir in Oppenheim und in Nierstein, was uns da so ein bisschen fehlt, müssen wir eigentlich in Alzheim sogar künstlich reduzieren, damit wir eben nicht zu viel Wüchsigkeit und zu viel Frucht in unseren Lösswein haben. Also da spielt es natürlich ein bisschen in die Karten, dass wir eben diese alten Anlagen haben mit tiefen Wurzeln, die dann in ganz andere Bodenschichten nochmal vordringen können, als in die reinen Löss-Lehmschichten, sondern eben viel tiefer, wo dann auch ein höherer Kalkanteil ist.
Und sozusagen die Resilienz dieser Lagen im Hinblick auf die zunehmende Erwärmung, die ja 18 hast du ja schon das erste Jahr mitbekommen, 1920 war ja dann nochmals sehr warm, 21, 23, 24 waren wieder ein bisschen anders. Wie würdest du das einschätzen? Gibt es da Unterschiede?
Klar, also die Steillagen in Nierstein haben natürlich eine ganz andere Sonneneinstrahlung, als wir das hier im Flachen haben. Und entsprechend haben wir teilweise auch, wenn wir da nicht besonders drauf aufpassen, kriegen wir eine Notreife in die Trauben, die man natürlich auch am Ende schmeckt. Und das wollen wir nicht. Also da müssen wir schon auch ein bisschen anders arbeiten. Und das war für mich auch erstmal eine Erkenntnis, dass selbst in unserem Weingut so viele unterschiedliche Gegebenheiten da sind und ganz andere Ansprüche an die einzelnen Weinberge und die einzelnen Parzellen. Und wir dann entsprechend eben drauf eingehen müssen. Aber in Alzheimer haben wir natürlich nicht diese extremen Probleme mit der direkten Sonne. Hier ist es auch warm. Wir haben hier teilweise auch gerade durch diese nicht vorhandene Flurbereinigung viele Weinberge, die fast so ein bisschen kesselartig sind, wo sich's ganz stark erhitzt und auch eine relativ frühe Reife. Aber es ist trotzdem nochmal ein bisschen anders als jetzt in Nierstein explizit eben unsere Lagen Pettental und Ölberg am Rhein.
Das heißt, all diese Lagen haben letztlich bestimmte Stärken, aber auf der anderen Seite vielleicht die eine oder andere Schwäche. Und das bedeutet für euch im Handling ja Chancen und Risiken gleichermaßen.
Absolut. Also, und ich würde auch keines jetzt also nicht haben wollen. Es ist irgendwie, also es ist eine extreme Bereicherung, dass wir diese unterschiedlichen Böden haben, weil die auch natürlich ganz unterschiedliche Weine hervorbringen. Also wir haben ja gerade mit Riesling, der eben die Rebsorte, die ist ja am stärksten vielleicht auf Böden reagiert, haben wir einfach auch die Möglichkeit, genau diese Thematik, nämlich die Böden schmeckbar zu machen und das Terroir tatsächlich ins Glas zu bringen. Und das ist etwas, was mir persönlich extrem viel Spaß macht, dass ich dann drei Weine nebeneinander stellen kann, die alle drei von einem Winzer kommen, also von uns kommen, aus unserem Keller kommen. Es ist alles drei die gleiche Rebsorte und der gleiche Jahrgang vielleicht sogar. Und dann kommen die aber aus unterschiedlichen Weinbergen und schmecken komplett anders. Und das ist ja eigentlich das, was es am Ende auch ausmacht.
Den Spaß habe ich mir ja gestern Abend gemacht. Ich habe drei Weine von euch nebeneinander mal verkostet. Drei Ortsweine, Alzheimer, Oppenheimer und Niersteiner. Riesling jeweils aus 23. Was ich natürlich gemerkt habe auf den ersten Blick, war, es sind alles noch sehr, sehr junge Weine. Also junge Weine, die im Grunde genommen in einem Stadium aktuell sich befinden, wo noch eine Menge Entwicklung passiert. Und insofern, ja, würde ich sagen, ich habe sie jetzt letztlich, gestern Abend hatte ich auch ein Webinar, da sagte Florian Lauer, manche Jungweine, das sind ist wie Babymord, ne? Wenn man die zu früh trinkt. Das ist eigentlich Unsinn. Man sollte sich die Zeit nehmen und warten. Und Riesling zählt schon mit seiner Säurestruktur dazu. 23 war ja kein ganz einfaches Jahr, sicherlich auch für euch nicht. Kannst du gleich noch was zu sagen? Mhm. Einen Wein will ich dir mit bei der Beschreibung überlassen, das ist der Oppenheimer. Ich will mal Eindrücke schildern vom Alzheimer Lösleben. Hier habe ich in der Nase gehabt, Grapefruit, zitrische, sehr viel zitrische Noten, am Gaumen eine wirklich lebhafte Säure. Und eine, sagen wir mal, hinten raus nicht so druckvoll wie der vom Roten Hang. Der vom Roten Hang war auch in der Nase komplett anders. Der erinnerte mich eher an Heublüten, an Kräuter, hatte auch am Gaumen, wie gesagt, mehr Druck, leichte Salzigkeit im Finale. Nach dem Schlucken kam das vor allem deutlich mehr Persistenz, braucht auch sicherlich noch Zeit. Aber war erstaunlich für mich an dem Abend gestern der offenste, wenngleich ich vom Roten Hang immer gelernt habe oder auch erfahren habe, das sind Weine, die eigentlich relativ lange brauchen, bis sie ihren, sagen wir mal, Trinkhöhepunkt erreicht haben. Also zwei unterschiedliche Weine. Und jetzt meine Frage, wie würdest du denn im Vergleich dazu den Oppenheimer beschreiben wollen?
Der Oppenheimer ist in unserem Fall ein Wein, bei dem die Trauben aus dem Herrenberg und dem Sackträger kommen. Das sind zwei große Lagen in Oppenheim. Es sind sehr warme Lagen. Also der Herrenberg hat so eine leichte Neigung sogar, der Weinberg, ist relativ steil zum Ende zu, wobei sehr, sehr steile, die Trauben aus dem sehr steilen und auch sehr steiligen Stück eigentlich in unser großes Gewächs gehen. Und letztlich das, was in der im Oppenheim Riesling, das ist aus ersten Lagen, nennt sich das ja in Rheinhessen, Ortswein aus ersten Lagen, das ist schon auch einer, der viel Frucht zulässt. Der Boden ist Kalkmerkel, aber hat schon auch einen gewissen Anteil an Löss, was halt wieder eben dem Wein auch diesen fruchtigen Charakter so ein bisschen gibt. Ich finde, dass der Oppenheim Riesling eigentlich der ist, den man am ehesten der Typizität des Rieslings zukommt. Wenn man sich einen Riesling vorstellt, aus dem Katalog, dann glaube ich, ist das wahrscheinlich das, was man bei dem Oppenheim Riesling hat. Man hat nämlich sowohl einen Tick Mineralität als auch diese Fruchtigkeit. Man hat Säure, man hat Frucht. Und der hat so ein bisschen was von allem, finde ich. Während, wie du auch schon beschrieben hast, der Niersteiner natürlich ganz, ganz eigenständig ist durch diesen rote Hangcharakter, den wir, glaube ich, sonst auch nirgendwo so finden, wenn es nicht auch aus Rotliegendem ist. Und in Alzheim ist für mich auch kein typischer Löss-Riesling, weil Löss natürlich eigentlich auch eher was ist, was fruchtbetonte Weine hervorbringt. In dem Fall liegt es daran, dass das durch die alten Wurzeln oder die alten Reben, das ist ja ein wurzelechter Weinberg, dass die natürlich eben, was ich vorhin beschrieben habe, in andere Bodenschichten durchdringen können und dann einfach mehr an den Kalk rankommen.
Jetzt hatten wir hier Ortsweine. Wenn du jetzt mal den Blick öffnest auf die Lagenabfüllungen, spitzt sich das dann noch ein bisschen zu? Wird die Herkunft noch ein bisschen prägnanter oder wie muss sich das der Hörer vorstellen?
Ja, definitiv. Also wir haben produzieren drei große Gewächse. Das ist Pettental und Ölberg vom Roten Hang. Also ähnlich wie der Nierstein-Riesling, nur würde ich sagen, natürlich nochmal präziser. Es sind immer die besten Trauben, die in diese beiden Weine gehen, aus den besten Parzellen, aus den ältesten Anlagen. Und dann haben wir den Herrenberg, der ist eben in Oppenheim. Und auch da ist es nochmal ein bisschen präziser. Also ich finde es auch, das ist ja genau das, was eigentlich diese Qualitätspyramide auch zulässt, dass man eben gerade das Terroir nochmal ein bisschen stärker spielen darf, dass man eben schon eine Differenzierung hat zwischen dem GG und den Ortsweinen.
Ja, wir haben ja vorhin schon mal den Zustand der Weinberge angedeutet. Ich erinnere mich an unser Gespräch, wo du sagtest, ja, da haben wir noch, will nicht sagen Nachholbedarf, aber da gibt's einfach noch eine Menge zu tun. Diese Hausaufgaben müssen wir machen, damit wir auch unserem Ziel, noch eine präzisere, prägnantere Stilistik ins Glas zu zaubern, dass wir diesem Ziel näher kommen. Und sag mir doch nochmal, was sind die entscheidenden Aufgaben, die Projekte, die da erledigt werden müssen, damit das gelingt, und spielt auch der Umstieg auf den ökologischen, biologischen Weinbau da für euch eine Rolle?
Also wir haben eigentlich schon einen relativ guten Rebsortenspiegel gehabt, als ich hierher kam, mit Fokus auf den Rebsorten, die mir auch wichtig waren, also vor allem natürlich Riesling. Aber etwas, was ich auch erst gelernt habe, nachdem ich jetzt einige Jahre hier Wein gemacht habe, ist, dass eben es manchmal nicht reicht, einfach nur Riesling in einer guten Lage zu haben, sondern natürlich auch der Klon wichtig ist, die Unterlage wichtig ist, die Art und Weise, wie die Reben gepflanzt wurden, auf welcher Höhe die angeschnitten wurden, all diese Dinge. Und da gibt es schon bei uns Weinberge, die, glaube ich, eigentlich mehr Potenzial haben als unsere Trauben, das im Moment zeigen können. Das heißt, wir müssen da einfach uns jetzt überlegen, wie wir da, was wir da machen, ob wir da irgendwie nochmal was dazwischen setzen oder ob wir tatsächlich die gleiche Rebsorte im gleichen Weinberg wieder pflanzen, aber mit anderen Reben oder mit einem anderen Klon, mit einer anderen Unterlage. Also das sind, glaube ich, so auf einmal so die, also erstmal macht man sich einen Plan und sieht, okay, eigentlich passt das. Genau in der Lage möchte ich auch meinen Riesling haben. Und dann merkt man über 3-4 Jahre, dass die Trauben irgendwie nicht so sind, wie man sich das gewünscht hat. Und man versteht erstmal überhaupt nicht, woran das liegt. Und dann haben wir Dinge, also in unserem Fall war es jetzt so, dass wir relativ viele Anlagen hatten mit schon auch sehr stark wüchsigen Trauben und sehr, sehr kompakten Clustern und auch große Beeren. Und wir haben das dann versucht mit halbieren. Wir haben natürlich in der Blüte entblättert, verrieselt, genau, ja. dass wir halt da genau, und dann wir haben gewickelt, wir haben Spätlaub geschnitten, wir haben mit der Hand nur entblättert, und also wir haben vieles ausprobiert, um da so ein bisschen mehr das Wachstum einfach so ein bisschen einzudämpfen. Aber es hat sich rausgestellt, dass das dass wir einfach irgendwo so ein bisschen an unsere Grenzen jetzt gekommen sind, und es liegt tatsächlich an der DNA. Und das sind Themen, die muss man halt jetzt dann im nächsten Schritt auch angehen und einfach schauen, wie man damit umgeht und ja, wie man da jetzt, wie man da weitermacht und ob man dann wirklich sagt, man entfernt alte Reben, was eigentlich natürlich etwas ist, was man nicht möchte, aber zugunsten einer besseren DNA oder einer besseren
Genetik,
Qualität.
Ja.
Und ansonsten, klar, der Bio, die Umstellung auf Bio hat hier schon auch ganz schön reingehauen, würde ich sagen, ja. Gerade so einen großen Betrieb umzustellen. Also das war mir immer wichtig, dass ich nicht nur irgendwie mir die schönsten Weinberge rauspicke und da was Eigenes draus mache, sondern dass ich, wenn ich was ändere, will ich alles ändern und will alles gleich gut machen. Und das hat schon sehr viel Kraft bedeutet, beziehungsweise es musste, wir mussten schon auch, ich musste gewisse Kämpfe kämpfen, um die Bearbeitung durchsetzen zu können, die ich gern gehabt habe, oder auch die Handarbeit durchsetzen zu können, die ich gern haben wollte. Und das, da sind wir jetzt, glaube ich, an einem ganz guten Punkt, und jetzt ist irgendwie klar, wie und wohin das geht. Das geht natürlich auch wieder nur, weil wir jetzt ein gutes Team haben, mit dem wir das umsetzen können, die auch da die gleiche Philosophie verfolgen, und wir alle an einem Strang ziehen können, und dann funktioniert das schon.
Du sagtest, du musstest kämpfen. Musstest du gegen Windmühlen kämpfen, gegen die Stimmung im Dorf, gegen die Reben im Weinberg oder eventuell sogar gegen Teile des Teams?
Ein bisschen was von allem vielleicht, aber ich habe mich da ehrlicherweise nicht von beirren lassen. Also mir war immer klar, in welche Richtung das gehen soll. Und wenn halt einer dann kein Fan davon ist, dann ist es halt so. Also gerade die Umstellung auf Bio, die ist natürlich schon, das war ein großer Schritt. Auch da hat es viel Vorbereitungszeit gekostet. Wir konnten das natürlich nicht von einem auf das nächste Jahr machen. Da mussten wir erstmal auch gewisse Maschinen kaufen, die uns dann da helfen können, gerade für die Unterstockbearbeitung, aber auch ja zum Einsehen für verschiedene Saatgüter und all die Themen. Das konnten wir auch nicht alles in einem Jahr machen, aber ich habe das einfach versucht, mit gewissem Respekt für alles, was da ist, trotzdem kontinuierlich immer ein bisschen weiterzuführen. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wir sind in der Umstellung im Moment, und 2026 wird unser erster Bio-Jahrgang sein. Und ja, also mit ein bisschen Schwund muss man natürlich immer rechnen, ja, ob das jetzt Fans sind oder ob das Leute sind, die das dann vielleicht nicht so gut finden, oder ob das dann Weinberge sind, die für das System nicht mehr geeignet sind, weil sie vielleicht zu eng sind, um mit der Scheibe durchfahren zu können oder sowas. Das sind alles, also ich glaube, ohne das geht's dann halt auch nicht. Ne? Also da muss man sich, darf man sich nicht von beirren lassen.
Ja, und da ist natürlich auch mit dem Johannes sehr viel auch Kompetenz nochmal ins Weingut gekommen. Der hat bei führenden Biobetrieben in Rheinhessen ja gearbeitet und weiß im Grunde genommen, um was es da geht, ne?
Ja, ganz genau. Das war natürlich, war und ist eine riesengroße Stütze und natürlich der erste Gesprächspartner oder Ansprechpartner bei allen Problemen, die irgendwie dahin gehen. Also der Johannes ist erst dieses Jahr bei uns ins Weingut eingestiegen und war vorher eben in einem anderen Weingut tätig. Und aber auch zu der Zeit war er natürlich immer schon der Hauptansprechpartner bei allem, zumindest bei allem, was irgendwie die Weinberge angeht, weil das ist das, wo er der absolute Spezialist für ist. Und das ist natürlich die größte Bereicherung für mich, also nicht nur für unser Weingut, sondern natürlich auch für mich, dass ich jetzt mit meinem Partner dieses Weingut zusammen machen kann und wir das zusammen weiterführen zu dem oder ja, dorthin führen können, wo wir hinwollen und unsere Ziele gemeinsam eben verfolgen können.
Wo wird das Weingut Drappenhof, wo werdet ihr im Jahr 2030 stehen? Ist nicht mehr so super lange hin, aber wenn du heute mal ein Bild entwerfen dürftest und du als Architektin bist du ja gewohnt auch Bilder zu entwerfen, wie würde dieses Bild aussehen?
Also ich hoffe, dass wir bis dahin alles geordnet und aufgeräumt haben, was wir uns vorgenommen haben. Und zwar will ich das jetzt nehmen als Begriff für alle Bereiche, also sowohl unsere Weinberge, auch die im Moment noch ein bisschen stiefmütterlich dastehen oder wo wir noch nicht so ganz genau wissen, wo das hingeht, auch im Keller und auch was unsere Gebäude angeht. Wir sind ja gerade im Moment dabei, hier nach und nach ein bisschen umzubauen und das so auszurichten nach unseren Bedürfnissen oder nach den Bedürfnissen des Weinguts für die Zukunft. Das heißt also, ich hoffe, dass wir dann endlich mal Zeit haben, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und nicht quasi mit der Vorbereitung darauf beschäftigt sind.
Und auch das mal jetzt vielleicht im Rückblick, wenn du mal den Moment Zeit nimmst und sagst, Mensch, ich habe eine Ausbildung gemacht als Architektin, ich habe studiert, ich habe als Architektin gearbeitet, habe ja da eine Menge auch an Lebenserfahrung gemacht, habe an Qualifikationen, Fähigkeiten generiert. Was davon hast du jetzt auch in das Weingut einbringen können, wo du sagst, Mensch, das war super, super wertvoll?
Also, du hattest vorhin so was Schönes gesagt, und zwar, dass man so eine Art Universalist sein muss. Mhm. Und das ist eigentlich exakt das, was man auch als Architekt sein muss. Und das war mir am Anfang gar nicht so klar, dass ich, was das angeht, richtig gut ausgebildet war, für das, was mich hier erwartet hat. Also, als Architekt ist man schon auch der am Ende irgendwie alles zusammenführt, den Plan zeichnet, wo dann die einzelnen Gewerke zuarbeiten. Man muss natürlich einen Überblick darüber haben, was die Einzelnen machen, aber man muss kein Spezialist sein für die einzelnen Bereiche, sondern soweit wissen, dass man eine Kontrolle behalten kann und Entscheidungen treffen kann, aber man muss nicht derjenige sein,
der das Haus baut, ne?
Ja, beziehungsweise auch so, also auch wenn der bei der Lichtplanung entscheidet, welche Dose jetzt da eingesetzt wird oder so. Es muss einfach klar sein, wo steht am Ende die, wo wird die Leuchte angebracht, aber ich muss nicht das Kabel dorthin legen. Und das ist beim Wein in meinem Fall jetzt ganz genauso. Also ich brauche schon für jeden Bereich ein fundiertes Wissen, und zwar so weit, dass ich das kontrollieren kann. Naja, das klingt immer so ein bisschen doof, aber zumindest, dass ich eine Kontrolle drüber habe, wie dort gearbeitet wird und auch eine Entscheidung treffen kann. Aber ich muss nicht alles selbst machen. Also ich muss nicht jeden Abstich selbst machen, ich muss nicht jede Presse selbst sauber machen, aber muss natürlich alles wissen, wie es funktioniert und das am Ende zusammenführen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ich in meinem Studium oder vielmehr in meinem Job vielleicht, also im Studium nicht unbedingt, aber später in der Arbeit, bei der Arbeit als Architekt gelernt habe. Und vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt sagen, das ist jetzt okay, wir verkünsteln uns jetzt nicht weiter, sondern das muss jetzt einfach, muss dann auch einfach eine gewisse Wirtschaftlichkeit da sein und man muss weitermachen können.
Verstehe. Also du fühlst dich im Grunde genommen durch die Jahre der Ausbildung und des Arbeitens in diesem Beruf der Architektin gut aufgestellt, auch für die Aufgaben, die hier im Weingut auf dich zugekommen sind und auf dich zukommen. Gleichwohl du auch weißt, da gibt's immer wieder auch Dinge, die man neu lernen muss. Es ist definitiv eine Herausforderung, da die ersten Jahre als Quereinsteigerin im weitesten Sinne, ja, aber das ist es ja, da auch so richtig mit beiden Beinen auf dem Boden anzukommen. Aber vielleicht noch eine andere Frage in eine andere Richtung. Hast du denn auch Ideen oder bereits Projekte, dich gestalterisch im Weingut und seinen Gebäuden nochmal auszutoben?
Also Ideen hätte ich natürlich viele, aber ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir sind gerade tatsächlich dabei, umzubauen, aber eigentlich mehr oder weniger den Bestand zu nutzen oder den Bestand umzugestalten, weil sich natürlich die Bedürfnisse in unserem Weingut auch geändert haben. Also ich hatte ja auch schon am Anfang gesagt, wir waren die letzten 20, 25 Jahre vielleicht sogar eher auf den Export fokussiert und gar nicht so arg auf den Markt hier in Deutschland, aber entsprechend haben wir gar nicht unbedingt jetzt die Strukturen hier für eine Vinothek oder all die Themen. Wir haben zwar sowas wie eine Vinothek, aber das ist auch viel zu klein für das, was wir jetzt brauchen und das sind Themen, die wir jetzt gerade angehen. Also wir sind jetzt fertig mit dem Büro. Das war auch etwas, was notwendig war, weil wir natürlich jetzt auch ehrlicherweise leider viel mehr Zeit hier verbringen, als das früher mal notwendig gewesen ist. Es ist einfach sehr viel Bürokratie und sehr vieles, was eben halt nur vom Computer aus gemacht werden kann. Und entsprechend braucht man natürlich die Räumlichkeiten und unsere Räumlichkeiten waren dafür viel zu klein. Das heißt, wir haben da uns ein bisschen an den Gebäuden einfach ein bisschen umgeplant und umstrukturiert und eben das Büro umgebaut und nächstes Jahr steht die Vinothek an. Das wird dann ein größeres Projekt. Ich hoffe, dass wir zumindest bis zum Herbst fertig sind, weil dann haben wir auch andere Themen, um die wir uns kümmern müssen. Aber das sind die Dinge, die anstehen bei uns. Und wir sind eine gewachsene Struktur. Es gibt hier Gebäudeteile, die aus unserer Gründungszeit um 1600 rumstammen und dann gibt's Gebäudeteile aus den 80er Jahren und alles dazwischen. Also es ist schon, auch als Architekt ist man schon hier teilweise vor Herausforderungen gestellt und zwar nicht nur gestalterisch, sondern auch was die Umsetzung angeht. Deswegen, also es ist irgendwo auch eine sehr spannende Aufgabe, weil man natürlich ganz anders plant, als wenn man jetzt auf der grünen Wiese ein neues Weingut bauen würde. Aber also Ideen habe ich viele, mal sehen, wie viele wir davon umsetzen. Aber jetzt das Nächste, was ansteht, ist bei uns tatsächlich erstmal ein Raum, der Repräsentation dient, also beziehungsweise Weinproben dient und der wirklich auch ein Anlaufpunkt sein kann.
Heißt das, aktuell kann man euch nicht besuchen und?
Doch, klar, man kann uns besuchen, aber im Moment sitzt man in der Gutstupp von meiner Oma. Oma hat es früher als Zimmer für Weihnachten oder sowas, wie man es halt so gut so kennt, ne, genutzt und da sitzt man im Moment drin. Aber das geht, also ist eigentlich auch sehr gemütlich und sehr schön, aber es ist natürlich sehr klein und wir wünschen uns da so ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten für auch größere Veranstaltungen.
Also Elisabeth, ich glaube, du hast dein Glück gefunden. Sehe ich das richtig?
Ja, das würde ich zu 100% bestätigen.
Keine Wehmut.
Keine Wehmut, bis jetzt bin ich keinen einzigen Tag morgens aufgestanden und hatte keine Lust, was zu machen. Im Gegenteil, immer habe ich gedacht, wärst du nur 20 Minuten früher aufgestanden, dann hättest du noch das und jenes erledigen können. Also ich würde mir manchmal wünschen, mein Tag hätte statt 24 Stunden nochmal 3 Stunden mehr, weil ich eigentlich gerne so viel mehr machen würde. Aber also ich habe weder München noch der Architektur auch nur einen Tag hinterher getrauert.
Okay. Ja, mir bleibt dir viel Glück für die nächsten Aufgaben, für die nächsten Wege zu wünschen, dass vieles von dem, was du in deinem Herzen und in deinen Wünschen trägst, sich erfüllen wird. Dir und deiner Familie natürlich auch und dem Johannes frohe Weihnachten zu wünschen.
Dankeschön, vielen Dank. Wünsche ich dir auch.
Auf bald, vielen Dank und schön, dass du heute hier warst.
Danke für die Einladung.
So, ihr Lieben, das war die 195. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Zu Gast war diesmal die frühere Architektin und heutige Weingutschefin vom Rappenhof im rheinhessischen Alzheim, die sympathische Elisabeth Muth. Weiter geht es hier im Podcast erst wieder im neuen Jahr, genauer gesagt am 3. Januar. Dann nimmt am Mikrofon Platz eine weitere rheinhessische Winzerin, nämlich Janine Prüssel aus Bechtheim. Janine führt das Weingut seit 2007 in zweiter Generation und hat es mit viel innovativen Ideen und handwerklichem Geschick enorm weiterentwickelt. Ihre Ausbildung absolvierte sie bei renommierten Winzern in Deutschland sowie im Burgenland, in der Schweiz und in Neuseeland. Das hat ihr eine breite Perspektive auf den Weinbau verschafft. Aufsehen und Anerkennung generiert sie vor allem mit ihren Spätburgundern, die von den einschlägigen Magazinen und Weinführern regelmäßig hoch bepunktet werden. Also, schaltet wieder ein, wenn in genau 3 Wochen die nächste Ausgabe von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich nicht nur Tschüss und auf Wiedersehen, sondern auch frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Und von Herzen ein Dankeschön an alle, die diesen Podcast hören, immer wieder hören, kommentieren, weiterempfehlen und ihm über schon so lange Zeit treu bleiben. Habt alle eine gute Zeit und lasst es euch schmecken.